Wir alle machen Fehler, jeder von uns. Meistens sind es Lappalien und Bagatellen, die wir wieder schnell ausbügeln können. Manchmal aber auch größere Vergehen, die uns dann richtig etwas kosten. Einen höheren Geldbetrag, eine Abmahnung im Betrieb oder vielleicht sogar den Verlust des Arbeitsplatzes. Fehler sind sozusagen normal. Sie passieren einfach und meistens sind sie auch keine Katastrophe. Mit wenig Aufwand können wir einen Schaden wieder gut machen. Und wenn es sich um gröbere Schnitzer handelt, die wir verschuldet haben, gibt es zum Glück ja auch Versicherungen, die dann für uns eintreten und den Schaden bezahlen. Nicht immer, aber doch oft. Für Fehler müssen wir auch nicht immer vor Gericht. Wenn der Geschädigte keine Strafanzeige stellt, kann man etwas auch untereinander regeln, ohne dass die Justiz eingreifen muss. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe Gesetzesverstöße. Die sind vor allem im Strafgesetzbuch geregelt. Wer dagegen verstößt, bekommt ein Bußgeld aufgebrummt oder wird vor Gericht angeklagt und empfängt mitunter ein hartes Urteil von einer hohen Geldstrafe bis hin zu Gefängnis. Recht und Gesetz regeln also das Miteinander in einer Gesellschaft. Wer etwa gegen die öffentliche Ordnung verstößt, andere körperlich verletzt oder gar ermordet, das Eigentum anderer stiehlt oder unterschlägt oder andere Menschen vergewaltigt und missbraucht, der wird schwer bestraft. Die Polizei wacht darüber, dass die öffentliche Ordnung aufrechterhalten bleibt, so gut sie es eben kann, und bringt die erwischten Täter hinter Schloss und Riegel. Es gibt dann natürlich auch Sünden, aber davon spricht unsere Justiz eher weniger. Naja, vielleicht noch, wenn sie Übertreter von Vorschriften im Straßenverkehr als Verkehrssünder bezeichnet. Wenn jemand als Raser geblitzt wird oder eine rote Ampel überfährt, wird er ordentlich bestraft. Er kriegt ein höheres Bußgeld, muss seinen Führerschein für eine bestimmte Zeit abgeben und wird mit Punkten in die Verkehrssünderkartei eingetragen. Aber den Sünder kennen wir vor allem aus der Bibel. Er ist jemand, der gegenüber Gottes Gebot verstößt oder ein Verbot umgeht, etwa gegen eines der 10 Gebote aus dem Alten Testament. Wer andere Götter im alten Judentum anbetete, den Sabbat entweihte oder den Namen Gottes in den Schmutz zog, der galt als schwerer Sünder. Aber ebenso derjenige, der seinem Nächsten Schaden zufügte, etwa mordete, die Ehe brach, einen anderen verleumdete oder den Besitz seines Nachbarn klaute. Der wurde als Sünder schwer bestraft. Im Judentum war ja das religiöse Leben und das soziale Miteinander eng vernetzt. Das ist bei uns heute in Deutschland nicht so, da gilt die Trennung von Kirche und Staat. Und wer gegen das Kirchenrecht verstößt, der muss noch längst nicht immer gleich auch vor das weltliche Gericht. Die meisten Leute glauben ja auch nicht an Gott und können so auch nicht gezwungen werden, kirchliche oder biblische Gebote zu befolgen. Von den alttestamentlichen Geboten sind zwar eine Reihe in unser Grundgesetz eingeflossen, aber längst nicht alle. Viele Leute scheren sich nicht um die Bibel und ihre Anweisungen. Die Religion bedeutet ihnen nichts und sie wollen damit nichts zu tun haben. Im Islam ist das schon anders. Da gibt es noch so eine starke Verbindung von Religion und Staat. Manche Präsidenten, wie zum Beispiel der türkische Präsident Erdogan, sind zugleich auch Imam. Das heißt religiöses Oberhaupt der Muslime, Vorsteher und Vorbeter in der Moschee. So eine Vernetzung aber gibt es in den westlichen, säkularen Gesellschaften doch eher weniger. Zurück zu dem Sünder. Also ein Mensch, der gegen Gottes Gebote verstößt. Im Alten Testament wurden die Israeliten so genannt, im Neuen Testament auch wir Christen. Immer wenn wir den Begriff Sünder gebrauchen, denken wir an unsere Beziehung zu Gott, die wir durch irgendein Vergehen, durch eine Schuld oder ein Unrecht verletzt haben. Wie kann man diese ganzen Sachen, also Fehler, Gesetzesverstöße und Sünden, wieder gut machen und aus der Welt schaffen? Gut, Fehler lassen sich meist schnell beheben. Wenn mir ein Glas auf den Boden fällt und zersplittert, nehme ich die Kehrschaufel und entsorge die Scherben. Fertig. Fehler in einer Prüfung kann ich eventuell bei einer Wiederholung korrigieren. Oder kriege halt eine schlechtere Note, das ist dann eben so. Gesetzesverstöße sind schon härter, sie kosten mich etwas. Geld, Verzicht und Freiheit. Je nachdem, wie stark der Verstoß war. Da muss ich dann durch, das aushalten und denjenigen entschädigen, dem ich Unrecht zugefügt habe. Und Sünden? Gott gibt im Alten Testament dem Volk Israel eine Liste von Einzelvorschriften, was zu tun ist, wenn jemand eine Sünde begeht. Oft ganz genaue Anweisungen, was der Sünder tun muss, um einen Schaden wieder gut zu machen. Wie viel er zurückerstatten muss. Wenn er zum Beispiel einen Ochsen oder ein paar Schafe und Ziegen gestohlen hat. Andere Vergehen wurden richtig hart bestraft, sogar mit dem Tod. Etwa der Ehebruch mit Steinigung. Bei Mord war Rache möglich durch die Angehörigen des Ermordeten. Bei Körperverletzung galt der alte Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es durfte also Vergeltung geübt werden in dem Maße, wie man selbst geschädigt worden war. Natürlich war auch die Vergebung ein Mittel, um Unrecht aus der Welt zu schaffen. Gerade Jesus hat ja im Neuen Testament besonders diese martialischen Strafen eher verhindern wollen, indem er immer und immer wieder die Vergebung predigte. Wir denken zum Beispiel an die Begegnung mit der Ehebrecherin in Johannes 8. Als Jesus sie vor der Steinigung der Juden rettet und nach Hause schickt, aber mit der Anweisung, den Ehebruch in Zukunft sein zu lassen. Wir denken auch an die Geschichte, als Petrus den Herrn Jesus fragt, wie oft man vergeben soll. Und der dann sinngemäß antwortet: Natürlich immer, du sollst da gar nicht zählen, sondern das bei kleineren als auch bei größeren Sünden einfach tun. Vergebung meint nun nicht, dass wir einfach sagen, Schwamm drüber, reden wir nicht mehr davon. Ein Schaden, den wir anrichten oder den ein anderer begeht, der muss auch möglichst wieder gut gemacht werden. Und manches Unrecht muss auch zur Anzeige gebracht werden, damit die Ordnung im öffentlichen Leben wiederhergestellt wird. Da muss ein Krimineller auch die schmerzlichen Folgen seiner Tat spüren. Da müssen andere vor Verbrechern geschützt werden. Da können wir nicht einfach sagen, ach komm, was du getan hast, ist nicht so schlimm, mach es bitte, bitte nicht wieder. Trotzdem können wir lernen, so schwer das manchmal auch ist, einem anderen seine Schuld nicht nachzutragen und bitter zu werden. Das braucht oft lange Zeit, aber mit Gottes Kraft und Hilfe ist auch das möglich. Aus der Bibel fällt mir eine markante Geschichte aus dem Alten Testament ein, die vielen von uns auch bekannt ist. Da ist der König David, der eines Tages die junge Frau seines Feldhauptmanns Uria beobachtet und sich auf Anhieb in sie verliebt. Er verabredet sich mit der Schönen und begeht Ehebruch. Das ist ja nach altem jüdischen Recht ein Grund für die sofortige Hinrichtung, wenn man dabei erwischt wurde. Doch David kann das zunächst vertuschen. Da er befürchtet, dass die Bathseba schwanger wird, schickt er den Hauptmann an die vorderste Front in den Krieg, wo der auch tatsächlich gleich im Kampf getötet wird. David hat sozusagen noch einen Mord auf dem Gewissen, zwar nicht selbst ausgeführt, aber doch inszeniert. Erst durch den Propheten Nathan kommt später heraus, was David angestellt hat, der sagt ihm durch Gottes Eingebung auf den Kopf seine Sünden zu. Eigentlich wäre David jetzt erledigt gewesen, wenn dieser Skandal öffentlich gemacht worden wäre. Aber sonst kriegt scheinbar niemand davon etwas mit. Bathseba kriegt einen Sohn, aber der stirbt dann als Baby. Die beiden merken, dass es wohl eine Strafe Gottes sein mag für das begangene Unrecht. Sie dürfen als Königspaar zwar weiterhin leben, aber der Tod des ersten Sohnes bleibt doch eine ständige, schmerzliche Erinnerung an diese erste Zeit ihrer Liebe und Ehe. In Psalm 51 und 32 können wir nachlesen, wie sich David damals gefühlt hat, wie er Gott um Gnade anflehte, als ihm diese schwere Schuld bewusst und er einsichtig wurde, und wie er dann auch den Segen der Vergebung, die Erleichterung seines Gewissens wieder neu erfahren durfte. So lesen wir im Psalm 51, 3 bis 6, wie David Gott um Gnade bittet. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche mein Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Und dann ist Gott barmherzig, vergibt seine Schuld, auch wenn David und Bathseba schmerzliche Folgen tragen müssen. Danach dichtet David wieder einen Psalm, den Psalm 32, der dann so beginnt. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Wir sehen, wir können Leiden selbst verschulden, wenn wir kleinere und größere Fehler und Sünden begehen und dann die Folgen davon erleben. Da können wir niemand anders für verantwortlich machen, keinen anderen Menschen, auch nicht unsere Vorfahren, indem wir etwa unsere Schuld auf andere abschieben und sagen, die haben uns das beigebracht, der hat mich verführt, die kriminelle Energie liegt schon in meinen Genen drin. Nein, da sind wir allein verantwortlich und schuld, niemand anders sonst. Auch nicht die Umstände, in denen wir aufgewachsen sind, die können zwar unser Leben durchaus negativ beeinflussen, aber ich selbst habe es dennoch in der Hand, mich an Ordnungen und Gesetze zu halten. Viele Schmerzen und Leiden bringen wir uns selbst zu, da können wir auch Gott nicht für verantwortlich machen. Es sind die Folgen unseres eigenen, bösen und sündigen Verhaltens. Die Schmerzen und Leiden können unterschiedlich sein. Wir können das klar erkennen, zum Beispiel bei Süchten und ihren Folgen. Wenn wir übermäßig Alkohol oder gar Drogen zu uns nehmen, schaden wir unserem Körper und auch unserem Geist. Das treibt uns nicht nur in den finanziellen Ruin, sondern macht uns auch kaputt. Meistens flüchten Menschen sich in solche Süchte, um schmerzliche Ereignisse wie etwa den Verlust des Arbeitsplatzes oder den Tod lieber Angehöriger zu verdrängen und zu vergessen. Das gelingt aber nur, bis man wieder einigermaßen nüchtern ist. Dann kommt die nächste Pulle Alkohol oder Droge oder Packung Schlaftabletten. Das wirkt sich schädlich auf den Körper aus, auf die Leber, die Bauchspeicheldrüse oder den Magen. Und das eigentliche Problem der Einsamkeit, Verbitterung oder Trauer ist nicht behoben. Seelisch steigern sich Ängste, Depressionen bis hin zu Suizidgedanken. Der Alkoholiker oder Drogensüchtige verkommt immer mehr. Er will Leiden und Schmerzen beheben, befindet sich aber in einem teuflischen Kreislauf, in dem er sich und anderen immer weitere Leiden zufügt. Es gibt andere Sünden, die uns zerstören. Die Spielsucht treibt uns in die finanzielle Katastrophe. Bei der Esssucht, dem sogenannten Binge-Eating, ist man süchtig nach ungesunden Lebensmitteln. Die Folgen sind Übergewicht, Diabetes und Herz- und Kreislaufstörungen. Bei der Bulimie hat der oder die Süchtige, meistens sind es Mädchen, auch Fressattacken, aber das Essen wird dann wieder erbrochen. Die Folgen sind Mangelernährung, Entzündungen der Speiseröhre, Herzrhythmusstörungen oder Osteoporose. Eine neuere Form der Sucht ist das stundenlange Surfen im Internet, vor allem bei Jugendlichen. Sie flüchten in eine virtuelle Scheinwelt und verbringen ihre ganze Freizeit vor dem Computer. Wir können uns vorstellen, dass es auch hier ganzheitliche Schäden der Persönlichkeit gibt. Bewegungsmangel, Konzentrationsstörungen, verzerrte Wahrnehmung der Realität, Beeinflussung von Killerspielen zur Gewalt und so weiter. Ich war im Schuldienst mal richtig froh, dass ein Schüler mir sagte, ich gehe nachmittags in den Wald und baue Buden oder am Wochenende an den See zum Angeln. Also der Paul ging in die Natur und stromerte da herum. Das hat mir gefallen. Und ich erinnerte mich an meine Kindheit. Da waren wir auch jeden Tag draußen zum Spielen. Den Computer gab es damals noch nicht. Nun, die Befreiung von einer Sucht ist ein langer und schwieriger Prozess. Der Süchtige braucht ärztliche Hilfe, vielleicht Entziehungskuren, Angehörige, die ihn so weit wie möglich schützen und mit viel Mühe begleiten, und vielleicht auch Selbsthilfegruppen. Und oft muss er dann auch lebenslang auf Dinge verzichten, die zu seinen Vorlieben geworden sind. Das muss dieser Mensch üben und üben und Verhaltenstechniken lernen, bis er wieder einigermaßen stabil geworden ist. Wobei eine Garantie, die Sucht in den Griff zu kriegen, hat man da wohl nie. Zu groß ist die Zahl der Rückfälle, die plötzlich über einen kommen und wieder in den Abgrund stürzen. Ob es schon zu damaliger Zeit in der Bibel Süchtige gegeben hat, das weiß ich nicht. Aber Versuchungen, etwas Böses sich und anderen anzutun, die gab es ganz bestimmt. Die hat eben ja auch jeder. Und manche, wie der König David, sind diesen Versuchungen auch erlegen. Er hätte es abwenden können durch Disziplin und durch Gebet. Aber sein Begehren, die schöne Bathseba zu kriegen, war so riesengroß, dass er sich schließlich nicht mehr gegen sein Verlangen wehren konnte. Wir Menschen haben es selbst in der Hand, wie wir mit Problemen und Nöten umgehen, ob wir selbst dieses oder jenes Mittelchen nehmen und uns damit ins Unglück stürzen, oder ob wir uns therapeutische oder geistliche Hilfen suchen, die uns Wege zeigen, bewahrt zu bleiben vor großen Schmerzen und Leid. Ich muss doch nicht erst einen Abgrund hinunterstürzen, um zu fühlen, ob ich gesund unten ankomme. Das weiß ich doch, dass das nicht funktioniert. Warum stürzen sich aber so viele Leute den Berg hinunter, wo es doch Hilfe gibt? Ich möchte hier noch ein paar Bemerkungen machen über psychosomatische Leiden, die unseren Körper und unsere Seele befallen können, wenn wir ein besonderes Problem nicht in den Griff kriegen. Ich meine nämlich die Unversöhnlichkeit, die entsteht, wenn andere Leute uns Unrecht tun. Jemand ist an uns schuldig geworden und hat uns geschädigt. Vielleicht hat er uns körperlich verletzt oder uns in unserer Seele gekränkt, beleidigt und diskriminiert. Wenn wir dieses Unrecht nicht biblisch bearbeiten und aus der Welt schaffen, kann es uns richtig krank machen. Neben den körperlichen Schäden, die uns durch einen fremdverschuldeten Unfall oder Gewalt angetan worden sind, sind es vor allem auch Worte anderer, die uns verletzen. Wir ärgern uns dann, hegen Groll, tragen dem anderen sein Verhalten nach und fühlen uns zu Unrecht angegriffen oder kritisiert. Viele ziehen sich dann zurück, gehen auf Distanz und werden bitter. Dieses Phänomen finden wir auch häufig in Gemeinden. Da wird zwar viel über Vergebung geredet, aber doch nicht praktiziert. Man geht sich aus dem Weg oder kommt dann irgendwann nicht mehr in den Gottesdienst, weil man den anderen nicht mehr begegnen will. Die Beziehung zu den Mitmenschen und letztlich zu Gott ist zerstört. Und das Erstaunliche dabei ist, dass ich selbst als Betroffener meist eher krank werde als derjenige, der mich geschädigt hat. Vielleicht weiß er das sogar gar nicht, dass er mir Unrecht getan hat. Ich aber leide, bin innerlich zerfressen von Hass und Zorn, ziehe mich vom anderen zurück und bemitleide mich selbst, wie arm ich doch bin und wie böse der andere ist. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner ersten Dienstzeit, da hatte ich Streit mit einem anderen Gemeindeglied, wir hatten eine Musikband aufgebaut und waren irgendwie zusammengerasselt und ich schmollte, der andere sollte sich gefälligst entschuldigen. Aber mich quälte diese Geschichte. Ich bekam in dieser Situation sogar Herzrhythmusstörungen und musste da auch zum Arzt. So plagte mich das schlechte Gewissen, dass wir da so aneinander geraten sind. Bis ich es schließlich nicht mehr aushielt. Ich vereinbarte einen Gesprächstermin und wir sprachen uns aus und versöhnten uns. Und dann waren seltsamerweise auch die Herzrhythmusstörungen wieder erledigt. So hat diese Unversöhnlichkeit nicht nur meine Seele bedrückt, sondern auch meinen Körper befallen. Vorsichtige Schätzungen von Medizinern gehen davon aus, dass die Unversöhnlichkeit zwischen den Menschen etwa einen Anteil von 50% der möglichen Krankheitsursachen einnimmt. Im Klartext: Die Hälfte der erkrankten Menschen sind deshalb geplagt, weil sie letztlich nicht biblisch vergeben haben. Die Unversöhnlichkeit macht uns krank und wir leiden darunter an Körper und Seele. Wir spüren, dass Sünden, die wir selbst begehen oder die andere an uns begehen, uns erheblich beeinflussen und quälen können. Wir selbst plagen uns mit unserem schlechten Gewissen, sodass wir krank werden. Oder wir ärgern uns, weil wir einem anderen Mitmenschen sein Unrecht noch immer nachtragen und ihn manchmal sogar zum Teufel wünschen. Auch der König David kannte wohl solche psychosomatischen Störungen, als er seine Sünden begangen hatte. Wir lesen davon im Psalm 32, Vers 3 und 4. Herr, ich wollte erst meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden. Anders gesagt, David ging es richtig schlecht. Der quälte sich mit dieser Angelegenheit Tag und Nacht. Er war niedergeschlagen, hatte keine Kraft mehr, war müde und depressiv. Man hat den Eindruck, der beschäftigte sich nur noch mit dieser Schuld, wie er den Skandal mit dem Ehebruch und vorsätzlichen Mord vertuschen könnte und wie er das auch vor Gott verbergen könnte. Aber alles das half nichts. Bis er sich schließlich dazu durchrang, seine Sünde zu bekennen und die Sache zu bereinigen. Danach ging es ihm auch wieder schlagartig besser. Mein Fazit am Schluss: Wir können Sünde selbst verschulden, aber wir müssen sie dann auch verantworten, vor Gott und vor Menschen. Diese Schuld hat mitunter schlimme Folgen. Wir leiden darunter möglicherweise an unserem Körper und an unserer Seele. Manche Folgen müssen wir lebenslang tragen. Andere können wir durch Vergebung oder auch medizinische und psychotherapeutische Hilfe heilen oder in den Griff kriegen. Manches aber wird bleiben. Wir haben es selbst verbockt. Und da kann uns dann nur Gott die Kraft geben, das auszuhalten und nicht bitter zu werden. Wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die wir als Ursache für ein Leiden benennen können, dann sollten wir zu Gott gehen und ihn um Vergebung bitten. Gott jedenfalls, so sagt es die Bibel in 1. Johannes 1, Vers 9, erweist sich als treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das gilt auch dann, wenn wir die schmerzlichen Folgen unserer Schuld dann noch zeitweise oder lebenslang tragen müssen. Unsere Schuld wäre dann zumindest bei Gott vergeben. Und wir könnten versöhnt mit ihm unser Leben weiterführen. Amen.